Kellner wie der Ober. Der Talk. Garantiert ohne Zusatzstoffe. Und hier ist Carola Kellner.
Mein heutiger Gesprächspartner ist Religionslehrer, Diplom-Theologe, Liedermacher und Autor. Er hat zahlreiche Bücher zur Auslegung der Bibel und zum Thema Männer verfasst und leitet Männergruppen und Zusammenkünfte. Darüber möchte ich mich heute mit ihm unterhalten und natürlich auch über seinen eigenen interessanten Lebensweg. Herzlich willkommen bei Hicktown Records in Nickelheim, Christian Kuster.
Grüß Gott, grüß dich.
Lieber Christian, ich freue mich sehr, dass du da bist und dass du dich heute mir und meinen Fragen stellst. Ich bin nämlich schon sauber neugierig, ehrlich. Du lebst ja bereits seit einigen Jahren bei uns im Landkreis, schon ganz schön lange jetzt mittlerweile, gell? Ja. Genauer gesagt in Großkarolinenfeld, aber ursprünglich kommst du ja aus Klagenfurt am Wörthersee. Wodurch war denn dein Aufwachsen in Österreich geprägt?
Ja, durch den Wörthersee, gell? Weil wir haben in der Anzengruberstraße nahe des Seeufers gelebt mit der Familie. Und da war es ganz selbstverständlich, dass meine Mutti mit mir, mit dem Radl, ich war im Korb drin, gell, im Radl, und da sind wir natürlich den ganzen Sommer an den See gefahren, ins Strandbad Klagenfurt. Das war halt, das hat mich geprägt, als Jugendlicher später. Das Wasser, die Berge.
Hat das so einen Freiheitstouch?
Ja, das hat ja für mich schon, ja. Es ist eine wunderschöne Gegend einfach, ja.
Und du hast ja Geschwister auch, gell?
Ein Bruder habe ich noch, ja.
Und dieses Zusammenspiel von Familie und Natur, dazu sagen, das ist sowas, was die so für deinen weiteren Weg später auch nochmal so drin hat?
Ja, also Familie ist ja überhaupt sehr prägend, gell? Die Eltern haben ja große Bedeutung im Leben eines Menschen. Die stellen da ja gewisse Weichen, die du dann selber dann gehst oder vielleicht auch meidest, die eine oder andere Weiche, aber die Grundlagen kriegst von daheim mit normalerweise. Also bei mir war es jedenfalls so. Gell? Mhm. Also sehr, sehr viele gute Wurzeln habe ich da bekommen. Und auch Flügel. Und dann, wie du gesagt hast, nach Bayern zu kommen. Und, oder in andere Länder auch, ja, war ich auch schon, habe ich schon andere Länder bereist. Also ist auch wichtig. Wurzeln und Flügel, ja.
Das ist schön. Wurzeln und Flügel finde ich echt ein schönes Bildnis. Mhm. Du bist ja, weil du gerade gesagt hast, andere Länder. Ja. Dann so nach dem Abitur bist du ja viel gereist auch.
Ja, ja. Also während der Schulzeit war ich sehr oft in Sizilien, Italien, später dann Griechenland und in Indien war ich ein halbes Jahr auf Reisen, Nepal, im Himalaya. War eine schöne, ganz eine schöne Erfahrung, möchte ich nicht missen. Ja.
Was hat denn diese Länder, Indien und Nepal, was hat denn die ausgezeichnet, so rückblickend?
Ja, ich persönlich war damals auf der Suche nach der Wahrheit. Für mich so irgendwie so die Erleuchtung gesucht, so wie nach dem Beispiel des Gautama Siddhartha, ein bisschen, ja, kann man sagen, habe ich Hesse damals auch viel Hesse gelesen.
Oh ja, ja.
Ja. Und da habe ich mir gedacht, ja, da muss ich hin, Indien und so, Erleuchtung. Und es ist natürlich eine faszinierende Gegend, gell? Also es ist, der ganze Subkontinent atmet halt die Spiritualität, den Geist des Hinduismus und des Buddhismus. Wobei ich mich dann persönlich dann eigentlich von dieser asiatischen Religion abgewandt habe. Ich habe mich dann also entschieden fürs Christentum ausdrücklich. Das war bei mir auch schon grundlegend durch die Erziehung, gell? Also durch meine Eltern, durch meine Großmutter, durch die Oma, die mit mir immer regelmäßig in die Kapuzinerkirche gegangen ist, gell? In Klagenfurt. Und dann habe ich mich sehr deutlich fürs Christentum entschieden, für Jesus.
An welchem Punkt war denn das? Also ich stelle mir jetzt gerade vor, da ist ein junger Mann, der ist unterwegs und bereist die Welt und ist auf der Suche nach, du hast es gesagt, nach der Wahrheit.
Ja, nach der Wahrheit,
und
ja.
Ist das so schleichend gekommen oder ist es das so, dass du so einen Moment gehabt hast, wo du gewusst hast, ah ja, jetzt weiß ich, das ist die Glaubensform, zu der ich gehöre.
Naja, ich habe einfach erkannt, dass das, also für mich habe ich erkannt, dass, das, dass die asiatischen Religionen, also der Hinduismus, in seiner Vielfalt und auch in seiner Beliebigkeit mir nicht so, mich nicht so anspricht. Also was mich sehr beeindruckt hat, war damals die Begegnung mit meinem guten Freund, mit dem Günther, der ein Pfarrer ist im Süden von Kärnten, der zu mir gesagt hat in einem Gespräch, Jesus ist die Wahrheit. Wenn man so über die Wahrheit geredet haben, über die Religionen, und dann habe ich gesagt, ja, es ist eh alles mehr oder weniger gleich und so. Und dann hat er gesagt, nein, Jesus ist für ihn die Wahrheit. Und das hat mich sehr beeindruckt. Das hat er vielleicht gar nicht so überzeugend oder missionarisch kundtun wollen, aber mich hat das sehr beeindruckt.
Mhm. In dem Moment was getroffen,
ja,
bei dir.
Es hat bei mir eigentlich wie ein Blitz eingeschlagen, und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn Jesus die Wahrheit ist, dann bin ich eigentlich auch schon am Ziel. Da brauche ich jetzt nicht mehr da suchen und in Indien und ich wollte eigentlich schon wieder nach Südamerika weiterreisen und so. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr so viel rumfahren. dann war das eigentlich der Beginn eines zweiten Glaubensweges, sage ich jetzt einmal. Also der erste war natürlich in der Familie grundgelegt, und dann noch haben wir die zweite Entscheidung dann als Erwachsener mit 21 oder so, oder 22. Mhm.
Und dann bist du ja nochmal einen sehr konsequenten und radikalen Schritt gegangen. Also du hast dir was gemacht, was jetzt für mich völlig abstrus umher, so ein Stück weit erst einmal. Also da ist ein junger Mensch, der reist um die Welt, der ist auf der Suche, dann findet er was, und dann bist du ja einen ganz extremen Schritt gegangen. Du bist nämlich in ein Kloster gegangen.
Ja, ich durfte dann fast 5 Jahre bei den Tiroler Franziskanern verbringen, in Salzburg.
Was hat denn da geritten?
Und Jerusalem. eben dieses einfache Leben des Bruder Franziskus, das hat mich schwer beeindruckt. Also da habe ich Bücher gelesen, von Leonardo Boff was gelesen, den ich dann auch später kennenlernen durfte. Es ist ein brasilianischer Befreiungstheologe, der sich für die Rechte der armen Menschen in den Favelas einsetzt, der dann von Rom dann ein Schweigeverbot gekriegt hat sogar und so weiter, und dann später dann den Orden dann verlassen hat inzwischen. Und egal, jedenfalls, der hat mich sehr beeindruckt, Leonardo Boff, ja, und auch das Leben der Franziskaner, die ich dann kennenlernen durfte. Dieses einfache Leben, was, dieses bedürfnislose Dasein, das hat mich schwer beeindruckt.
Franziskus. Wie hat denn das dann so ausgeschaut? Also, wie passiert denn das eigentlich? Also, geht man da, klopft man an die Tür und sagt, so, jetzt möchte ich gern, oder wie hast du das
gemacht? Man lernt halt dann Menschen kennen. Ich habe dann den Pater Alexander kennengelernt in Villach, in Kärnten. Der hat mich auch sehr angesprochen. Und dann den Pater Johannes in Salzburg. Man lernt einfach Menschen dann kennen, oder ich habe sie dann kennengelernt und ist einfach beeindruckt von der Lebensweise. Gell? Du siehst halt dann, dass das heute noch lebbar ist, das Leben des Bruder Franziskus. Seine Armut, sein Gehorsam, seine Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen, das ist schon, ist beeindruckt, wenn du dann Menschen kennenlernst, die den Weg gehen. Ich habe auch andere Ordensleute kennengelernt, also nicht nur die Franziskaner, auch die Schwester Elisabeth in Linz, die hat mich auch sehr beeindruckt.
Und dann bist du da eine Zeit lang gewesen, und dann bist du aber ja auch nach Israel, glaube ich, oder?
Ja, also ich habe dann meinen ersten Studienabschnitt in Salzburg abgeschlossen und durfte dann ein Externjahr verbringen in Jerusalem. Eigentlich wollte ich ursprünglich nach Südamerika, aber das hat nicht geklappt. Und dann durfte ich nach Jerusalem, nach Israel, ein Jahr lang. Ja. Und da habe ich eben praktisch Theologie studiert, Bibel studiert, die Topografie Jerusalems, Archäologie ein bisschen kennengelernt im Heiligen Land, auch in Jordanien, Ägypten, durfte da ein bisschen rumfahren.
Und hast vom Arbeitsalltag her, was waren da sonst noch so deine Aufgaben jetzt auch für den Orden?
Ja, das erste Jahr ist ja das Noviziat. Also es ist so das Kennenlernjahr. Gibst du viel deiner Zeit fürs Gebet hin. Gebet, Liturgie, also Gottesdienst. Du bist dann in einer Gemeinschaft, wir waren in Reute mit den Franziskanerbrüdern und bist ein bisschen abgeschieden, also ziemlich abgeschieden, aber du darfst schon raus, darfst schon mal Radl fahren gehen. Also die frühesten Tage durften wir machen, dass wir einen Tag lang mit dem Radl irgendwo hinfahren durften, das war schon möglich. Aber sonst bist du eher abgeschieden und konzentrierst dich halt auf die Lebensweise des Bruder Franziskus, kriegst du Einführungen vom Novizenmeister heißt der, also der erklärt da halt die Ordensregel des Franziskus und einen, den Bruder Bernhard haben wir dann gehabt, der hat uns sehr viel erzählt von der Geschichte des Bruder Franziskus und von der Franziskaner und der Spiritualität der Franziskaner, das war sehr interessant, da haben wir wirklich viel mitgekriegt. Ja, und dann tust du halt kochen und putzen und Garten haben wir gemacht und einkaufen und ja, und sonst, also sozial bist eher auf die Gemeinschaft beschränkt. Also du gehst da nicht so viel raus. Ich war zwar in einem Gebetskreis dabei mitgewirkt ein bisschen. Ja, und dann hast du halt so Dienste in der Sakristei, im Gottesdienst, wo du halt gebraucht wirst. Du bist halt einfach da.
Liegt so, glaubst du, dass du in dieser Gemeinschaft, auch unter den Männern, die du da erlebt hast, da im Kloster, also ein bisschen die Basis liegt für deine Auseinandersetzung mit dem Mannsein?
Ja, ist interessant, ja, was du sagst, ja, weil ich habe dann wieder einen berühmten Franziskaner kennengelernt. 1999 war das in einem Waldenser-Kloster in Casa Caris. In der Nähe von Regello, in Florenz ist das, also bei Florenz, in der Toskana, der Richard Rohr. Richard Rohr ist, also das ist jeden Insider, Kircheninsider, Männerinsider, ein bisschen ist ein Begriff, der gilt als weltweiter Mentor der Männerspiritualität und der Männerbewegung. Ja. Und der ist auch ein Franziskaner aus Albuquerque in Amerika, in den USA. Und der hat mit uns so, ich glaube 9 Tage waren das oder so, oder 7 Tage, ich weiß gar nicht mehr genau, hat mit uns verbracht. Wir waren, so, ich schätze mal so 30, 40 Männer, unterschiedlicher Art, also es waren Priester dabei, es waren Alleinstehende dabei, es waren Junge, es waren Alte, es waren Familienväter dabei. Und wir haben einfach uns mit dem Mannsein auseinandergesetzt. Eine Woche lang ungefähr. Und das hat mich sehr berührt und sehr bewegt und das hat mich dann nicht mehr loslassen. Das Thema lässt mich bis heute nicht mehr los. Also das ist die Spiritualität des Mannes. Das ist so das große Thema. Also wie lebst du heute als Mann deinen Glauben? Wer bist du? Das sind so die großen Themen. Wer bist du? Wo gehst du hin? Wie bist du?
Welche Rollen
hast du, ja, sich wandelnde Rollen natürlich, gell? Also vom Ernährer hin zum Multitasking-Mann, der alles abdeckt, also den Liebhaber genauso wie den Ernährer und den Vater und so weiter, den Freund.
Du bist ja dann nach einer Zeit wieder aus dem Franziskanerorden raus.
Ja.
Wie ist denn das gegangen?
Ja, das war schwierig. Also das war lange Zeit eine klaffende Wunde in meinem Leben. Wenn du so einen Lebensweg abbrichst, das ist nicht so ohne. Also muss ich echt sagen, da tun sich die meisten schwer, die da länger wo dabei waren, in der Richtung, diese Richtung gegangen sind. Das war für mich und für uns, also für meine jetzige Frau auch damals nicht so einfach. Einerseits, andererseits war es sehr heilbringend letztendlich. Also es war eine gute Entscheidung, als ich da gegangen bin.
Also das heißt, ihr habt es eigentlich kennengelernt und sie war auch mit irgendwie auch ein Auslöser dafür, dass du da rausgegangen bist? Oder wie ist das
gelaufen damals? Ja, kann man sagen. Also es war nicht der Grund, das möchte ich nicht sagen, der Grund war es nicht. Aber sie war schon ein Auslöser, ein willkommener Auslöser, ja, kann man so sagen. Ja, ja genau. Und dann musste ich halt neu Fuß fassen. Weißt? Das ist ja, du bist ja dann irgendwo... bist ja von der Welt dann ein bisschen weg, gell? Also du bist ja ein bisschen weltfremd als Ordensmann, also ich war es jedenfalls. Also du bist ja versorgt im Kloster und brauchst dir ja eigentlich um nichts kümmern. Groß, du hast zwar nichts, aber du brauchst auch nichts. Also es ist ja alles da. Also wenn du Hosen brauchst, gehst du halt zum Magister und sagst, ja, ich brauche neue Hosen, dann kriegst du Geld, dann kaufst du Hosen. Wenn sie zum Stopfen ist, dann hast du jemanden, der dir das stopft. Das war übrigens eine bayerische Frau in Salzburg, die das für uns gemacht hat, die Maria, ganz eine nette. Die hat dann die Sachen dann hergerichtet für uns und die Heta hat gekocht für uns. Also wir waren ja gut versorgt. Und wenn du dann aus diesem Wohlbehütetsein rauskommst und dann stehst du auf einmal da, es ist nicht so ganz einfach. Also da musst du halt erst einmal zurechtfinden. Wo kriegst du jetzt deine Milch her? Was kostet überhaupt eine Milch, ein Brot? Wie kommst du zu deiner Kohle und alles? Also man muss, also es ist ja alles nicht so. Und dann musst du wieder neu erfinden irgendwo. Du musst ja schauen, wer bin ich jetzt da heraus, ohne diesen Habitus, ohne diesen Gewand und ohne diese Identität als angehender Priester, Ordensmann und so weiter. Da hast du ja was dargestellt irgendwo, nicht? Das ist ja dann alles weg. Also es ist ja nicht nur die Vergangenheit im Kloster ist weg, sondern auch die Gegenwart und die Zukunft ist ja auch weg. Du musst ja das neu, wie halt bei einer Trennung wahrscheinlich auch, gell? Mhm. Wenn du dich von einem Menschen trennst, musst du ja neu finden.
Musst du auch neu finden, ja. Und nochmal neu orientieren, gell?
Ja. Und das ist halt nicht so einfach gewesen am Anfang. Aber mittlerweile ist es, sagen wir, am besten Einvernehmen. Also wir haben viel Kontakt zueinander nach wie vor.
Was haben die gesagt, als du diese Entscheidung gefällt hast? Ich meine, das fällt mir ja auch nicht von jetzt auf gleich, oder? Also wenn man jetzt irgendwie, wie du gerade gesagt hast, bei einer Trennung ist es ja in der Regel auch nicht so, dass man diese Zeit einfällt und morgen haue ich ab, sondern das wächst ja wahrscheinlich irgendwo in einem selber auch so ein Stück weit. Mhm. Haben das so deine Ordensbrüder mitgekriegt auch, oder ist es... War es eher überraschend, als du
das gesagt hast? Ja, genau. Also, mir ist jetzt die Frage, ich glaube schon eher überraschend, aber auch natürlich ist natürlich auch gewachsen, die Entscheidung. Aber auf jeden Fall war es schockierend, glaube ich. Also, es war schon für sie auch nicht leicht, glaube ich. Das kann ich schon sagen. Also das war sicher für alle Beteiligten nicht ganz so easy, aber wie gesagt, jeder ist auf den anderen zugegangen, gell? Ich habe zum Beispiel gesagt, ja, ich bin mit Trompeten aufgenommen worden und Posaunen. Ich wünsche mir auch irgendwie so, ja, nicht jetzt mit Trompeten einen Abgang, aber halt so einen respektierlichen Abgang, gell? Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, dann kommst du zu uns, dann essen wir nochmal miteinander und ja, und auch heute, wenn ich jetzt zum Beispiel in Salzburg bin, kann ich immer hingehen, das ist einfach schön zu wissen. Gell?
Ja, das ist gut, wenn man das gut hinbringt, so ja, für sich. Nein, ich meine, es war ja auch sehr widersprüchlich der ganzen Lehre gegenüber, finde ich, wenn das...
Ja, sicher, ja. Naja, es ist halt, es menschelt halt einfach immer wieder. Gell? Es ist, wir haben es immer mit Menschen zu tun. Gell?
Klar. Du verknüpfst ja in deinen Büchern die männlichen Rollen, so wie du vorher schon gesagt hast, auch ganz klar mit der Bibel, so,
ja,
mit
genau,
der Suche. So.
Ja.
Könntest du mir da so ein paar Beispiele geben? Also wenn man so überlegt, so männliche Rollen im Alten Testament und was hat das eigentlich jetzt mit der Gegenwart noch zum tun?
Ja, also gerade die männlichen Rollen im Alten Testament, die Bibel ist ja... ein Hoffnungsbuch, ein tradiertes Hoffnungsbuch, das in die Gegenwart hineinreicht und uns Perspektiven in die Zukunft erweist und ermöglicht. Das sieht man zum Beispiel jetzt nur am Bruder vom Kain, ne, zum Beispiel, oder am Abel, der da am Boden liegt. Ich habe mal den Podcast angehört von der von der Frau aus Orbling, deswegen sage ich das. Der liegt da am Boden, wird getreten und wird dann praktisch umgebracht vom Keim. Und das ist ja keine, also man muss die Bibel richtig verstehen. Man darf sie nicht zu wörtlich nehmen, man muss sie beim Wort nehmen, aber man darf sie nicht zu wörtlich nehmen. Damit ist ja gesagt, dass der Bruder im Dreck liegt und von einem anderen Bruder, von seinem eigenen Bruder getreten wird und geschlagen wird. Damals wie heute. Mhm. Und dass das einfach ein Unrecht ist und dass in jedem von uns so ein Kain steckt, aber auch so ein Abel, ein Täter, ein Opfer in jedem von uns und dass wir halt daraus lernen sollen. Zum Beispiel. Mhm. Was kann ich daraus lernen? Gott bezeichnet den Kain mit einem Mal, heißt es, gell? Das heißt, er gibt ihm nochmal eine Chance. Er hat zwar einen riesengroßen Fehler gemacht und eine schwere Schuld auf sich geladen, aber er darf nochmal neu durchstarten. Und zum Beispiel, das kann man zum Beispiel daraus lernen, dass wir auch, wenn was schief geht, wieder neu durchstarten dürfen.
Für sich selber auch, oder?
Für sich selber und aber auch für die anderen natürlich. Und da gibt es ja unzählige Beispiele. Also der Jakob zum Beispiel, der war so ein Typ, der hat so viel angestellt in seinem Leben, so viel ausprobiert und seinen Bruder betrogen, den Esau, und musste dann fliehen in die Wüste und war dann völlig verzweifelt und vereinsamt und hat dann sein Leben gefürchtet. Und dann wieder diese Zusage, ich bin da, ich bin mit dir, ich lasse dich nicht im Stich. Und, oder die Israeliten, das ist auch so bezeichnend, der Mose, der den Auftrag kriegt, führt ein Volk heraus aus der Sklaverei. Nein, ich traue mich nicht, wie soll ich das machen, ich kann das nicht. Na gut, dann gib ich dir deinen Bruder, den Aaron, stell dich da zur Seite und dann gehst du mit ihm zum Pharao. Mhm. Und dann dieser geheimnisvolle Gott, der dann eingreift in die Geschichte des Volkes und dem Volk dann hilft durch solche schwachen Typen wie den Mose. Gell? So geht es dann weiter. Und da gibt es, wie gesagt, da habe ich ein ganzes Buch drüber geschrieben, da gibt es ganz viele solche Gestalten.
Wo du einfach auch sagen kannst, also du kannst quasi die Geschichte von damals oder das, was da drin steht, wenn man das beim Wort nimmt, auch übertragen als Hilfsmittel für die heutige Zeit.
Ist das unbedingt, so die? Ja. Ja. Ja, unbedingt, ja. Also zum Beispiel ganz konkret schreibe ich jetzt ein Buch über die digitale Kirche und da bin ich drauf gekommen, dass dieser ganze Silicon Valley Spirit, der ja den Menschen, wie das der Harari dann sagt, später der israelische Historiker, unsterblich macht, allwissend und allmächtig, dass diese Idee, dieses, wir werden nicht sterben, also wir werden den Tod besiegen und so weiter. Die Kryoniker machen das ja auch zum Beispiel, wo die Leute einfrieren und so weiter. Das ist ja uralt und fußt in dem ersten Gebot, dem wichtigsten Gebot der Bibel, sollst an einen Gott glauben. Sollst diesen einen Gott, glaub an diesen einen Gott, sei ihm verbunden, liebevoll verbunden. Er hat dich befreit aus Ägypten eben. Aus der Sklaverei und Jesus hat er aus dem Tod heraus befreit sogar, ins ewige Leben, hat er zum Auferstandenen gemacht. Das ist für mich sind das keine Märchen, sondern für mich ist das, hat das einen ganz starken Bezug zu meinem Leben und auch zu meinem Alltag und auch in der Begleitung von Menschen. Ich bin ein hoffnungsloser Optimist, kann man sagen, also in jeder Hinsicht. Das gibt es für mich nicht, das, was man aufgibt, das gibt es gar nicht. Obwohl es natürlich nahe liegt oft, gell?
Ja, weil ja Lebenswege ja auch rauf und runter gängen und weil man natürlich einmal schwach sein darf und weil man natürlich einmal nimmer kennen darf.
Also ja, natürlich.
Also, du hast ja, was immer wieder auftaucht in den Sachen, die ich gelesen habe von dir, ist so dieses Thema von alleine der Beste sein müssen als Mann.
Ah ja.
So, ist genau, das ja. Auch was du... Was da mit Neispult, ist das so ein Kernthema?
Ja, das ist so das John Wayne Prinzip.
Also, wenn du das so nennst.
Das ist der John Wind, also der reitet da raus und der einsame Wolf und bringt alle anderen um und so weiter und ist unverwundbar. Gell? Und muss dann am Schluss muss er dann die Welt retten, nachdem seine Frau gesagt hat, bleib bei mir, nein, ich muss die Welt retten. So ungefähr. Ja, das sind so die, ja, das ist das alleine der Beste sein müssen. Das war lang, war das so in den Köpfen drin, der Männer. Es ist vielleicht immer noch im
Film. Von außen, eher von außen oder eher von innen, was meinst du?
Naja, von außen natürlich auch. Also diese Erwartungshaltung ist natürlich da, glaube ich, dass der Mann halt funktionieren muss, dass er seine Leistung bringen muss, beruflich, dass er sein Mann stehen muss in der Familie. Das wird natürlich von ihm erwartet, aber ich glaube, dass das in erster Linie auch von innen kommt. Also das kann man ja, man ist ja nicht fremdgesteuert als Mann. Man ist ja nicht nur Abel, also man ist ja Kain und man darf ja, man ist Täter und man darf auch sich selber Gutes tun, gell?
Mhm.
Ist meine Meinung. Also ich darf mir auch von diesen Altlasten oder von diesen Erwartungshaltungen darf mich auch befreien.
Ja. Wobei natürlich auch immer so die Frage ist, finde ich, also ihr erinnert mich jetzt ja so, in unserer Jugend gab es ja mal dieses Lied, neue Männer braucht das Land, so.
Ja.
Also so dieses, ist das immer nur ein Thema? Ist das, findest du, dass diese Neudefinition, wie weit ist man denn eigentlich?
Hm. Ja, eben, weil sich die Zeiten ändern, gell? Die Zeiten ändern sich, die Umstände ändern sich und deswegen, also die Bibel nennt es halt Umkehr. Jetzt sind wir mitten in der Fastenzeit, Umkehr. Also wir sind ständig herausgerufen, neu zu beginnen. Jetzt, morgen, gestern, also immer. Es ist immer die Zeit, neu durchzustarten. Das darf man sich ja immer wieder vergegenwärtigen. Und deswegen gibt es halt so bestimmte Zeiten, so wie jetzt in der Fastenzeit, wo man halt das Aschenkreuz auf die Stirn bekommt und wo da halt gesagt wird, bist der Depp und bleibst der Depp. Nein,
ja, das, ich kenne das. Das ist der Witz, gell?
Das ist der Witz. Nein, es wird halt gesagt, ja. Du bist der Asche. Und, ich meine, im Prinzip ist es ja ähnlich. Gell?
Ja.
Du bist halt nicht der Wunderheiler und der Wundermensch und der Superman. Bist halt nicht. Du bist sterblich. Mensch, du wirst sterben, gell? Sag mal. Gell?
Mhm.
Beim Aschenkreuz. Und bedenke, Mensch, dass du sterblich bist. Du bist Staub und kehrst zum Staub zurück. Um diese Einsicht geht es halt in der Fastenzeit. Und dann, wenn ich das weiß, aha, bin sterblich, weil du musst ja nicht alles kennen. Und alles perfekt machen. Und muss ja nicht der Erste sein oder der Beste sein. Und ich muss ja nicht alles allein machen. Ich darf mir was sagen lassen. Wie ich da hergefahren bin, wir haben müssen dreimal fragen, wie komme ich jetzt da her zu dem Studio und so. Das ist nicht so schlimm, oder? Die kennen sich aus, die Leute. Ich mir da keine Blöße, wenn ich frage, du, wie geht's denn weiter?
Ja.
Oder so. Aber das ist auch, oft sagt man das dem Mann nach, typisch männlich, nicht nach dem Weg
zu fragen. Nicht nach dem Weg fragen.
Das sagt man halt manchmal. Gell?
Aber es ist auf der anderen Seite ja auch so, und das finde ich aber sehr, sehr tröstlich, ist, also diesen Gedanken zu haben, ich kann ja jeden Tag in meinem Leben, wenn ich aufstehe, mein Leben komplett anders gestalten.
Ja.
Es ist ja nur eine Frage des Preises oder der Konsequenz, die ich bereit bin zu tragen. Aber es fesselt mir ja nichts irgendwo hin, sondern ich habe ja diese Möglichkeiten auch. Ich habe natürlich logischerweise keine Ahnung, was in so Männergruppen passiert, weil ich ja eine Frau bin und du leitest und moderierst ja solche Gruppen auch. Was sind denn so Themen, mit denen ihr euch so beschäftigt? Also ist das...
Ja, im Prinzip gibt es nichts, was wir nicht besprechen oder was nicht behandelt wird, weil einfach das Thema ist der Mann. Das Leben ist das Thema. Und das Leben passiert und es kommt dann zur Sprache, wird da ritualisiert in Gebeten, in Liedern, in Gesten, Ritualen.
Was ist dann jetzt der Unterschied nochmal, damit ich es verstehe? Also Themen, die ihr jetzt, so, wo du sagst, Themen vom Mann und Themen vom Mensch. Ja? Also so unmittelbar trennen kann man das ja eigentlich nicht.
Nein.
Aber geht's da dann, hat das einen Rahmen, wo du sagst, sonst gibt es diesen Rahmen zu selten für Männer? Ja. Also gibt es den bei Frauen öfter, glaubst du?
Bei Frauen gibt es das öfter und selbstverständlicher, ja, diesen Austausch, glaube ich. Mhm. Also das ist meine Erfahrung und das sagen ja die, die Soziologen und so, sagen das schon, dass die Frau sich leichter vernetzt. Vielleicht der Mann mal ein bisschen oberflächlicher, das weiß ich nicht, aber jedenfalls leichter. Mhm. Dreht sich das schneller und selbstverständlicher von der Seele, was sie beschäftigt, gell? Sag mal. Und der Mann ist halt nach wie vor in der Versuchung, sich nicht die Blöße geben zu wollen, sich nicht auszuliefern, alles allein zu machen. Das ist schon eine Gefahr beim Mann. Und es tut ihm gut, wenn er Freunde hat. Wenn er Freunde an der Seite hat. Ich bin ja schon gefragt worden, ja, wie soll er das jetzt auch noch auf die Reihe bringen, wenn er Familie hat, wenn er Arbeit hat, wenn er vielleicht das eine oder andere Hobby hat, wie soll er jetzt noch die große Freundschaften pflegen? Nimmt ihm das nicht wieder die Zeit von der Familie weg? Aber das ist nicht so, das ist eine Bereicherung. Freundschaft, eine gute Freundschaft ist immer eine Bereicherung für das Familienleben, ein schöner Ausgleich. Mhm. Also gerade in der Fastenzeit zum Beispiel, da, wenn man sich zum Beispiel vornimmt, als Mann, ja, ich trinke jetzt keinen Alkohol, zum Beispiel, das war ja manchen Männern nicht leicht. Ja. Und wenn ich dann weiß, aha, zwei, drei Kumpels gehen da den Weg mit mir und ich kann mich mit denen austauschen, du wirst da gegangen, so einmal wöchentlich oder so, oder wenn es halt passt, und ich bin dann nicht allein unterwegs, ist es leichter. So ist es halt in der Männerrunde auch. Da habe ich immer Männer an der Seite, verlässlich, verschwiegen, diskret und aber auch sehr präsent.
Wie oft trifft ihr euch?
Ja, wir treffen uns jetzt einmal im Monat. Ja, und die letzten Male eben online, über Zoom. Geht es halt jetzt momentan nicht anders. Aber wir treffen uns nach wie vor. Also wir haben jetzt schon seit 15 Jahren unsere Treffen. Regelmäßig. Ist noch nie eins ausgefallen, glaube ich, was ich weiß.
Und ist das dann so von der Zusammensetzung her, ist das dann eher so eine Altersgruppen oder sind das unterschiedliche Altersgruppen? Oder auch von der Lebenssituation her?
Sind eher, also so die Jüngeren sind so um die 40, sage ich mal. Die Älteren, also gehen schon an die 100, nein, ich meine nicht. Also der Älteste ist 89.
Das ist ja
Wahnsinn. Aber ist auch schon beachtlich. Gell?
Profitiert man da unter die Generationen?
Ja, total. Also es ist so schön, wenn ein alter Mann zu dir sagt, du Christian, das Problem, das ist nicht so schlimm. Das löst sich, was zeigen, das löst sich. Weil einfach dieser bliebende Blick eines alten Mannes auf dein Leben, auf dein, sag ich jetzt einmal, verpfuschtes Leben, wenn der da hinschaut und sagt, na du, das wird schon. Es ist einfach schön, gell?
Ja.
Und umgekehrt, die Jungen geben natürlich den Alten auch Impulse und machen ihnen Mut und hören ihnen zu und die haben ja so viel zum Erzählen. Gib einem alten Menschen ein Mikrofon in die Hand, der hat so viel zu sagen, das glaubt man gar nicht. Die haben wirklich viel zu sagen.
Und auch wahrscheinlich eher so die, ja, und also die elementaren Sachen, oder? Ja. Also sowas halt auch so, ja, was halt so in der Rückschau auch bleibt an wichtige Erinnerungen oder Phasen im Leben, was halt vielleicht nicht immer nur die nächste Gehaltserhöhung war, sondern halt Dinge, die einen wirklich beschäftigen.
Ja, genau, ja. Mhm.
Wenn ihr da so euch trefft, ist so der zentrale Punkt dazu sagen, mehr das Mannsein oder mehr die Spiritualität oder ist es immer eine Verbindung aus beiden?
Ja, es ist immer eine Verbindung. Es ist immer, also unsere Gruppenrunden laufen so ab, dass eben, die beginnen mit der Begrüßung, dann gibt es ein Lied, geistliches Lied meistens, aber nicht nur. Es gibt da, kann da sowas sein von der Neue Männer braucht das Land oder so, kann auch sein, ja. Inna Wegner, glaube ich, ist das.
Genau.
Und dann Begrüßung und dann gibt es einen Gang und dann Konzentration, dann gibt es einen Impuls aus der Heiligen Schrift meistens von mir, mit ein bisschen Deutung dazu und dann gehen wir ins Austauschgespräch. Was sagt uns das Schriftwort? Aber nicht nur, auf spiritueller, religiöser Ebene, sondern ganz konkret, also wie kann ich das leben? Oder wie lebe ich das?
Gib mir doch mal ein Beispiel.
Ja, muss ich überlegen, was zum Beispiel kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist so das, ja, habe ich halt schon gesagt. Wie kann ich umkehren? Was mache ich dann, wenn ich umkehre? Also, leichter fällt es mir natürlich umzukehren, wenn ich das Ganze körperlich auch erfahren darf. Gell? Mhm. Wenn ich zum Beispiel mich im Alkoholkonsum oder im Essverhalten bescheide, dann spüre ich körperlich, aha, da wandelt sich was in mir, es ändert sich was. Und wenn ich nicht mehr so voll bin, dann schlafe ich auch besser und dann bin ich vielleicht auch sogar, wie es mir ein Mann jetzt geschrieben hat, solidarisch mit den Menschen, die nichts zum Essen haben. Mhm. Vielleicht fällt es mir dann auch leichter, aus meiner Brieftasche das eine oder andere irgendwo hin zu steuern, gell? Mhm. Wo es auch gut angelegt ist, sage ich mal. Also immer ganz, die Bibel ist nichts anderes wie das Leben. Die Bibel ist das Leben und in Worte gefasst, in Bilder gefasst, reichhaltiges, buntes Leben. Und für uns Christen ist es halt auch das Wort, also wirklich das heilige Wort Gottes, die heilige Schrift, wo Gott zu uns spricht, vor allem in Jesus halt, der menschgewordene Wahrheit ist für uns.
Es gibt so eine Aussage, die heißt, manchmal weint man erst, wenn man getröstet wird. Mhm. Inwiefern trifft denn das auch auf die Männer zu, mit denen du zu tun hast?
Muss ich jetzt ein bisschen überlegen.
Darfst du?
Also, das heißt also praktisch, wenn ich mir einen Menschen zuwende und ihm Aufmerksamkeit schenke, dann erst realisiert er sein eigenes Elend. Oder
traut sie erst zum Zorn?
Traut sie das zu sagen? Mhm. Ja. Leben passiert ja unabhängig von uns. Gell? Begegnung passiert, denn wir sind nicht, wir sind die Türöffner fürs Leben. So sehe ich das ein bisschen. Also wir schaffen den Raum für Begegnung. Mhm. Und wenn du mir jetzt einladest und dann weißt du nicht, was kommt und genau, aber du schaffst die Möglichkeit. Und so ist wahrscheinlich beim Trösten auch so, wenn ich jemandem diese Aufmerksamkeit schenke, diese Zuwendung schenke, dann geht das sich raus, gell? Vielleicht. Und dann entsteht Begegnung im vollsten Sinn des Wortes, im schönsten Sinn des Wortes. Und das ist dann Wirklichkeit, was dann passiert. Das habe ich aber nicht in der Hand, das ist dann ein Geschenk.
Das kann man nicht steuern, gell?
Man kann nur die, was man schon kann, man kann die Voraussetzungen schaffen.
Und einen Rahmen schaffen dafür.
Du hast das Studio hergerichtet und alles. Gell? Und ich kann in der Schule kann vorbereiten für meine Schüler und so, das kann ich alles machen. Aber was dann passiert, das habe ich nicht in der Hand.
Das macht es aber auch charmant, finde ich. Und das macht es auch aufmerksam und bewusster. Ja? Also einen Rahmen zu schaffen und dann zu schauen, was passiert. Wenn du jetzt, du hast jetzt gerade gesagt, ja, bei deinen Schülern, du bist ja Religionslehrer.
Ja, Religionslehrer, ja.
Was denkst denn du, was ist für junge Männer im Moment gerade so eine Hauptschwierigkeit?
Ja, die jugendlichen Männer, die haben echt, die haben es momentan nicht einfach, weil erst einmal ist die ganze Corona-Geschichte, die Zukunft manchmal perspektivenlos erscheinen lässt. Zumindest nach außen hin hat man so den Eindruck, es geht doch nicht viel weiter. Das macht das Ganze nicht leichter. Und dann diese vielen Möglichkeiten, die jungen Leute heute haben. Also wir leben in einer multioptionalen Welt, die früher nicht besser war, aber auf jeden Fall überschaubarer war. Also da hat es geheißen, Papa ist Tischler, du machst Tischlerlehre aus. So ungefähr, also so. Oder und heute gibt es halt so viele Möglichkeiten für die jungen Leute, dass sie die Orientierung verlieren manchmal. Dass sie gar nicht so recht wissen, wie, was, wo.
Erlebst du das bei den, also bei den jungen Männern noch intensiver als bei jungen Frauen? Oder ist es halt so, dass dein Blick halt vor allen Dingen auch dahin geht?
Ja, das wird bei den Frauen ähnlich sein. Also da, da gibt es wahrscheinlich nicht viele Unterschiede. Aber bei den Männern liegt halt immer noch ein bisschen die Verantwortung für die, vielleicht noch ist noch stärker ausgeprägt, der Gedanke der Familiengründung, der Familienerhaltung und so. Könnte sein, dass das noch ein bisschen mitschwingt. Das
ist immer noch.
Ich glaube schon, ja, also kann ich mir schon vorstellen, dass das immer noch bei manchen eine große Rolle spielt. Ja. Vielleicht auch nicht bewusst, aber unbewusst. Dass man das von ihnen doch erwartet. Und
ich habe mal irgendwann vor ein paar Jahren, wenn man mit jungen Studentinnen und Studenten ein Seminar gemacht zum Thema Ziele und Wünsche. Mhm. Und da hat einer mit Anfang 20 einen Satz gesagt, da habe ich mir gedacht, Wahnsinn. Der hat damals gesagt, meine Ziele killen meine Wünsche.
Aha.
Also so in Richtung Erfolgsfaktoren, die erreichen möchte, weil ich Karriere machen möchte, was auch immer. Aber dabei stirbt das, wofür ich eigentlich brenne. So, also das war so die Kernaussage. Und dann haben wir gedacht, so wow, wie heftig so ein junger Mensch, der das so schon vor Augen hat und sagt, ich bin nur am Funktionieren eigentlich. So. Und und das habe ich tatsächlich häufiger noch bei jungen Männern erlebt, als ich das bei jungen Frauen erlebt habe. Also klar, dieses viele Möglichkeiten haben und so. Aber so auch dieser Druck, dieses sich den Druck machen selber in jungen Jahren, was so Leistung angeht, vielleicht auch dem geschuldet, dass man das ja irgendwie, also der Wettbewerb ein bisschen dazugehört auch unter Jungs oder unter Männern. Ist schon was ich sehr auffällig finde.
Mhm.
Wenn wir jetzt nochmal so in Richtung Kirche schauen, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, der Augsburger Historiker Martin Kaufhalt hat vor kurzem in einem Interview gesagt, dass er der katholischen Kirche nur noch 20 Jahre gibt. Und was muss denn deiner Meinung nach passieren, dass Kirche wieder ein bisschen attraktiver für die Menschen wird?
Ja, das ist, ich sag, wiederhole mir jetzt zum dritten Mal, es ist tatsächlich die Umkehr. Es ist das, was Ecclesia Semper Reformanda, sag mal im Lateinischen, die immer sich zu erneuernde Kirche, die bußfertige Kirche, die umkehrt, die sich hinwendet zum Menschen, zu Gott, zu den Armen, die in die Städte geht, in die Dörfer, in die Schulen, die einfach da ist.
Das war jetzt nicht mehr, ja? Oder ganz selten. Also es gibt jetzt so ein paar Sachen, finde ich, die ja, die auffällig sind. Ich fand ja zum Beispiel, ich habe ja in Rosenheim dieses Projekt Leise Töne, starke Worte in der Kirche, wo junge Liedermacherinnen und Musiker auftreten sind von der katholischen Jugendstelle. Also so Aktionen gibt es aber immer nur relativ selten. Also ich erlebe häufiger dann eben Pfarrer, die sagen, ja, jetzt kommen halt bloß ein paar. Aber man macht eigentlich nicht viel anders wie bisher.
Ja.
Was wäre denn so dein Tipp?
Also ja, ganz mein konkret, Tipp ist, ich bin jetzt kein Aktionist. Also ich meine nicht, dass der Weg der Kirche ist, aktionistisch zu sein oder sich der Welt anzubiedern. Das glaube ich jetzt überhaupt nicht. Also das ist überhaupt nicht unser Weg als Kirche, als Christen. Aber wo wir überzeugen können, ist einfach durch einen glaubwürdigen, einladenden, aber auch echten, authentischen Lebensstil. Da erreichen wir die Menschen. Wenn wir glaubwürdig sind in dem, was wir sind und was wir tun.
Und sichtbar
und,
vielleicht.
Und sichtbar, auch, oder? Sichtbar machen. Ich muss zum Beispiel, finde ich halt als Christ, ich darf nicht alles, was mich umgibt, in Schablonen einteilen, sondern ich darf mir auch zum Beispiel durchaus, und das wäre wichtig für die Kirche, authentisch mit dem Internet beschäftigen und einfach versuchen, auch auf digitale Weise Menschen zu erreichen. Das ist ja noch in den Kinderschuhen. Geht es durch Corona, vielleicht passiert es ein bisschen mehr wie früher, aber das wäre ja zum Beispiel ein dringliches Angebot an die Christen unserer Tage.
Das ist so das eine, und dann denke ich manchmal so ganz praktisch. Also so wirklich so praktisch im Sinne von, naja, es sind ja doch, jetzt mal, wenn man es sich genau anschaut, häufig mehr ältere Menschen, die Kirchen besuchen als jüngere. Aber in den wenigsten Kirchen gibt es sowas wie Toiletten. Ja, was ich meine. So.
Also konkret, so
ganz praktische Sachen.
Also wir haben schon eine Toilette.
Ja, so eine, das ist gut. Wo wirklich jemand, der schon im Gottesdienst geht, auch hingeht. Mhm. So. Also das weiß ich von älteren Leuten zum Beispiel, die deswegen auch nicht mehr gängern. Mhm. Oder die halt, vielleicht sogar digitale Angebote tatsächlich auch, wenn man älter ist, annehmen würden.
Nein, was ich glaube, Lola, was tatsächlich ist, die Volkskirche hat das Modell der Volkskirche, ich würde nicht sagen, hat nicht ausgedient, aber es ist zumindest ausgelutscht. Also das wird so wohl weiter bestehen, aber das wird, dieser Lohr macht es nicht aus. Also die Volkskirche, wir leben ja in so einer vielfältigen Zeit, dass die Menschen, die können zum Fußball gehen, die können zum Yoga gehen, die können in eine andere Religion gehen, die können Fernsehen schauen, die können Internet spielen und die können unter anderem auch in die Kirche gehen. Also die Kirche wird wohl umkehren müssen, damit das Angebot, damit ihre Botschaft, die ja nach wie vor faszinierend ist und einladend ist und die Menschen umstülpen kann, also wirklich zum neuen Leben hin bewegen kann, zu einem erfüllten Leben hin bewegen kann, zu einem sinnerfüllten Leben, das wäre sozusagen unsere Aufgabe als Christen und Christinnen. Dass wir das attraktiv gestalten und dass wir uns von diesem Versorgungsmodell ein bisschen verabschieden. Ich sage es jetzt überspitzt gesagt, hin ein bisschen zum Unternehmermodell. Also, verstehst du, wo der Unternehmer einfach selber verantwortlich ist für das, was passiert und nicht irgendein Bischof oder irgendeine Struktur oder irgendeine Hierarchie, sondern wo ich selber einfach schauen muss, was habe ich für Ressourcen, wie gehe ich damit um, wo ich nicht mehr warten muss, kommt wer in die Kirche, sondern ich bin ja die Kirche. Und ich muss jetzt ja selber schauen, wie ich was draus mache als Christ. Ich kann nicht.
Manchmal geht es einfach nur darum, dass man miteinander redet, oder?
Ja, zum Beispiel. Und mich einfach Zeit schenkt.
Ja.
Was du gesagt hast, man sich tröstet und dann weißt du ja, eigentlich geht es mir gar nicht so gut.
Naja, aber es ist halt, oder ja, also das weiß man ja, gell, aber wo man halt vielleicht auch in der Lage ist, es mal zu äußern und mal rauszulassen. Und ich bin da auch natürlich auch immer wieder auch am Diskutieren und am Überlegen und am Schauen, was bräuchte es denn, um irgendwie Menschen auch in dieser manchmal verunsichernden Zeit also ein Stück weit Halt zu geben.
Ja.
Aber da gelangt halt jetzt mal ganz ich persönlich mir in der Regel nicht, dass ich in einen Gottesdienst gehe.
Mhm.
So, also weil das ja immer, das sind so Formate, die halt immer gleich ablaufen. Die ist, wenn man Glück hat, hat man jemanden, der gute Predigt hält, aber irgendwie jetzt so, dass ich mich jetzt hingezogen fühle, jetzt zum Song, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, das passiert mir halt einfach nicht. Ich unterhalte mich halt dann mit anderen Menschen auf so einer Ebene, wo es auch um Spiritualität geht. Was ist denn deiner Meinung nach die größte Sünde?
Die größte Sünde? Meiner Meinung nach die größte Sünde aus seinem Leben, sein Leben, wie es da in dem Gleichnis heißt, von den Taglöhnern, wo der eine Taglöhner oder was er war, Angestellter vom Weinbergbesitzer, wo er die Münze vergraben hat, das Talent sozusagen vergraben hat. Wo dann der Herr kommt und sagt, ja, du Münzen, und sagt, Gerl, du hast mir wieder Talent gegeben, du hast nichts draus gemacht. Ab in das Feuer der Hölle, so ungefähr. Ich glaube schon, dass das eine große Sünde ist. Und das kann auch depressiv machen, glaube ich. Wenn ich nichts aus meinem Leben mache, wenn sich alles, die ganzen Kräfte, die ich habe, gegen mich richten und bei mir hängen bleiben und nichts rausgeht, gar nichts. Ich glaube, das ist vielleicht eine große, wahrscheinlich die größte Sünde, wenn ich einfach das Talent, das ich geschenkt gekriegt habe. Und das ist ja für jeden was anderes. Der eine kann gut reden, der andere kann gut singen, der andere ist ein lieber Papa oder eine liebe Mami oder Oma oder was auch immer. Also hat jeder unglaublich viel Begabungen. Und wenn das alles brach liegt und das gar nicht mehr genützt wird, wenn es wie ein Weizenkorn irgendwo in der Ecke liegt und dann verfault, ja, was soll dann?
Ja, ich find aber schon auch, wenn man so drüber nachdenkt, dass wir ja in einer Gesellschaft leben, wo so der Hauptfokus ja oft auf was anderem liegt. Also ich denke jetzt mal so zurück, als ich Kind war oder Jugendliche und in der Schule, dann hat es halt die gegeben, die waren halt in der Schule nicht besonders gut, aber das waren super Sportler zum Beispiel, ja, oder haben irgendwo anders ein kreatives Talent gehabt. Und dann hat aber jemand trotzdem eine gute, also seine Rolle in dieser Gesellschaft gehabt, weil das war halt eine andere Identifikation von einem selber. Und mittlerweile zeigt ganz oft nur noch das, was so auf dem Papier steht. So. Mhm. Also
die Ausbildung.
Die Ausbildung, die Karriere, das, was halt messbar ist im Sinne auch von Erfolg. Ja, so. Und dieser Gedanke von, dann bin ich glücklich, wenn ich irgendwie den guten Schulabschluss habe, wenn ich das gute Studium habe, wenn ich den guten Job habe und so, und daraus resultiert mein Glück und meine Identität, das finde ich ganz trügerisch. Ja. Und deswegen finde ich das super, wenn du sagst, na, das ist eigentlich der Kern, zu sagen, wenn ich mein Talent vielleicht auch nicht als wichtig genug erachte, das selber wertzuschätzen, ja, oder so obdur. So.
Ja. Weil jeder so viele Fähigkeiten hat. Es geht ja nicht, bei dem Talent geht es einfach darum, dass ich den Mut habe, mein Leben, so wie ich es für mich erkenne, zu leben. Weißt? Also ich muss es nicht, es steht ja nirgends drin, er hat nicht gesagt, du musst 10 Talente draus machen oder 100 oder 1000. Aber bitte nicht eingraben. Also einfach leben. Mhm. Leb dein Leben. Leb's einfach. Nimm's in die Hand, trau dich, das Leben zu leben. Mach was draus. Mach auch viel Fehler von mir aus, das ist egal, aber mach irgendwas. Also das glaube ich, weißt du, und dann gehe ich aus mir raus, aus meinem Schneckenhaus. Und dann passiert das, was du früher gesagt hast, die Leute kommen zusammen und reden dann, gell, miteinander. Und dann entsteht Wirklichkeit. In der Begegnung von Mensch zu Mensch entsteht Wirklichkeit. Alles Wirkliche ist Begegnung. Aber wenn ich immer nur mich hinter meinen Diplomzeugnissen verstecke oder so, ich bin der Herr Doktor, ich bin der Herr Professor, ich bin der Herr, die Frau Wichtigmacher, wenn einfach das Leben fehlt, ja, das ist wahrscheinlich zu wenig. Ja,
ja, nicht befriedigen letzten Endes. Aber auch macht auch nicht glücklich.
Nein.
Ich habe so ein paar so Kurzfragen an die, ne, die mich interessieren. Okay. Anna. Und zwar, hast du eigentlich auch sowas wie Laster und wenn ja, welche?
Ah ja, viel Laster, ja. Ich kann sehr schnell jähzornig sein. Ich kann auch grantig sein. Oder wenn sich jemand nicht rührt, längere Zeit, dann kann ich an meinem Selbstzweifel nagen. Also da muss ich echt kämpfen mit mir, dass ich da sage, ja, der mag dich trotzdem, aber wenn er jetzt 3 Tage lang nicht angerufen hat oder so. Dann kann ich mir, ich habe die Last, aber ich kann ja ganz gut damit umgehen, ja. Aber ich habe sie ja, auf jeden Fall, ja.
Es gibt ja 2 Sorten von Menschen, diejenigen, die gern in Gesellschaft traurig sind und diejenigen, die lieber alleine traurig sind. Zu welchen gehörst du, wenn es dir nicht gut geht?
Ich war mal beim Bayern-Spiel, wo die Bayern Meister wurden sind, vor ein paar Jahren war das, so 2-3 Jahre. Und da muss ich so ein Lätschen gezogen haben in der Gesellschaft. Und da hat mich dann der Vorstand angesprochen, der hat gesagt, ja, was ist los? Wir haben gerade gewonnen. Ja, sehen wir. Wir waren halt nicht so gut drauf. War einfach ein bisschen abgefressen, warum auch immer. Ja. aber ich kann es daheim auch sein, mal, ja, traurig sein, das kann ich da wie dort, aber wahrscheinlich sieht man mal das relativ schnell, oh, das kann schon sein.
Kannst du nicht so verstecken, gell?
Möglicherweise, ja, ich weiß, also das kann ich jetzt selber nicht so beurteilen, aber der hat es halt gesehen, gell? Der Vorstand hat es gleich gesagt, aha, der schaut halt so zuwider.
Obwohl wir alle Party machen.
Genau, da waren wir auf einer Party, auf einer Grillparty war das nämlich, ja.
Wie oft schaust du am Tag auf dein Handy?
Ja, schaue ich schon öfter auf. Also heute, wie ich hergefahren bin, habe ich schon ein paar Mal aufgeschaut.
Ja gut, hast du ja irgendwie herfinden
müssen. Ja, ich schaue schon öfter aufs Handy. Ja. Nein, es ist, gehört für mich dazu. Ich erwarte immer wieder Nachrichten und freue mich, wenn was kommt. Man muss ja auch was losschicken.
Also das ist nicht so, dass du sagst, das ist für dich gar kein Thema. Aber du hast ja vorher gesagt, du schreibst ja sogar ein Buch über digitale Kirche. Von dem her ist das ja für dich ein Arbeitsmittel, oder?
Ja. Arbeitsmittel und Unterhaltung und alles eigentlich. Also ich höre viel Musik über das Handy, also über Spotify, gell? Mhm. Viel ganz schöne Sachen, also wirklich schönes. Gibt so schöne Sachen.
Wenn du jetzt, also wir haben ja, ich finde dein Leben ganz schön aufregend so. Also was du schon alles gemacht hast und was du erlebt hast und welche Wege du gegangen bist, wenn man jetzt dein Leben verfilmen darf. Welchen Schauspieler darfst du dir denn wünschen, der die spielt?
Boah, ich kenne so wenig Schauspieler. Also keine Ahnung. Nein, da bin ich jetzt überfragt. Also, wer soll den Kuster spielen? Keine Ahnung. Wenn man noch keine Gedanken macht.
Kannst du jetzt noch ein bisschen Zeit? Kannst du einfach noch ein bisschen überlegen?
Es müsste wahrscheinlich einer sein, der auf jeden Fall viel Humor hat, glaube ich. Auch Humor und Tiefgang, beides, ja. So, ich weiß nicht, wer das mal machen kann. Es müsste wahrscheinlich auch Ösi sein, gell? Ah, vielleicht wie heißt denn der Tiroler? Ist ja Tiroler, oder? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Er hat einen Bruder, der ist auch Schauspieler. Beide. Den Andreas Hofer hat er gespielt einmal und den Kommissar Rex.
Ah ja, ich weiß, wie du
Moretti. Der vielleicht, ja. Das fällt mir jetzt ein. Das
kann ich mir auch gut vorstellen. Du, ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn du dir jetzt von der Gesellschaft, so insgesamt bei uns, was wünschen kannst in puncto männliche Identität, was darfst du dir wünschen?
Ja, dass die Männer einfach präsenter sind, dass sie gegenwärtiger sind, greifbarer, verwundbarer einerseits, aber auch liebevoller und tatkräftiger andererseits. Dass sie authentischer sind, glaubwürdiger. Das Leute immer wünschen. Dass sie sich nicht verstecken hinter irgendwelchen Rollen oder vorzeigbaren Erfolgen oder so.
Das ist ein schöner Wunsch. Ich bedanke mich sehr, Christian, für das schöne Gespräch.
Ja, vielen ich Dank. Sogar danke. Ja. Schön war's. Danke.
Präsentiert von Ian Prechtl Frische Märkten. In Raubling, Brandenburg, Bad Feilenbach und Bad Aibling.